ARD Sounds.
Hallo, ich grüße euch, Stefan Geil hier. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Und es ist egal, ob wir auf das ganze Turnier schauen oder auf ein einzelnes Spiel. Wir haben zwei Mannschaften, einen Schiedsrichter und da dauert es nicht lang, dann kochen die Emotionen richtig hoch. So wie zum Beispiel bei der WM 2010.
England wieder dran.
Frank Lampard schießt ein Tor gegen Deutschland.
Jetzt wackeln sie kurz. Ball nicht im Tor. Nicht im Tor. Keine Wiederholung von Wembley. Das sind ja jetzt richtig dramatische Szenen. Hier nochmal der Schuss von Lampard und der war eindeutig im Tor.
Es ist nicht gegeben worden, es war aber eins. Oder bei der WM 1986, England-Argentinien, Diego Maradona und seine berüchtigte Hand Gottes, die ein damals irreguläres Tor verursacht hat.
And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee.
Das hat gezählt. Und natürlich bis heute die umstrittenste Entscheidung, das Wembley-Tor, WM 1966. England trifft gegen Deutschland im Finale.
And he's hit the bar. It must be a goal. I would have thought that went in.
Oder doch nicht.
But he's not given it.
I'm not certain. Yes, it's given. It's given. England are in the lead.
Dieses Tor hat auf jeden Fall gezählt. Und es gilt immer noch, der Schiedsrichter entscheidet und er wird heutzutage unterstützt durch immer mehr Technik. Im Ball, im Stadion und auf den Computern im Hintergrund. Und deswegen wollen wir heute mal wissen, diese ganze neue Technik, macht die den Fußball fairer?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Und ich freue mich sehr, dass David Lobig da ist, im IQ-Team zuständig für viele, viele Technikthemen. David, ich grüße dich.
Hallo Stefan.
Man ist ja schon immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn es um diese Entscheidungen geht. Also war es jetzt Handspiel, so bei der WM im Halbfinale gegen Spanien damals, wo es gegen uns ging? Oder war es überhaupt ein Tor? Oder eben das Schwierigste, das Abseits? David, wenn Schiedsrichter und Linienrichterinnen, wenn die entscheiden müssen, es wird ja sehr schwierig manchmal. Wo war der Spieler, wo war der Ball und so weiter? Du hast jetzt viel recherchiert, mit Experten gesprochen. Sind diese Entscheidungen wirklich noch Entscheidungen von Menschen oder ist das meine romantische Vorstellung?
Naja, letztlich steckt dann immer noch ein Mensch dahinter, der die endgültige Entscheidung trifft. Aber das Ganze passiert einfach mit wahnsinnig viel technischer Unterstützung. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, was da heute alles an Daten erfasst wird und in diese Entscheidung mit einfließen kann. Das habe ich nicht geahnt. Und eben, war es ein Tor, war es kein Tor? Nun gibt es seit Jahren schon ein Kamerasystem, Hawkeye, was tatsächlich eben diese Entscheidung für den Schiedsrichter dann leichter macht, weil sich das tatsächlich erkennen lässt.
Dann lass uns den Fokus richten auf eine immer wieder umstrittene Entscheidung, nämlich das Abseits. Ich versuche es mal mit meinen Worten. Also ich stehe im Abseits, wenn ich beim Pass meines Mitspielers der gegnerischen Torlinie näher bin als der Ball und kein Spieler mehr dazwischen ist, außer dem Torwart natürlich, der darf da noch sein. Warum ist diese Situation so kritisch?
Ja, da geht es einfach mal darum, auf welcher Position haben sich die Spieler der beiden Mannschaften im Moment der Ballabgabe befunden. Und wenn das Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bzw. Linienrichter entscheiden sollen, und zwar anhand dessen nur, was sie selbst gesehen haben, was sie selbst erkannt haben, dann kann das ungenau werden.
Weil die laufen ja an der Linie immer entlang, aber keiner hat an der Stelle gestanden, von der aus wirklich einwandfrei sehen können.
Ja, und sie müssen es einwandfrei sehen, weil es einfach ziemlich schwierig ist zu erkennen, ob ein Spieler zum Beispiel mit seinem Kopf oder seinem Fuß näher am gegnerischen Tor war als der Gegenspieler oder ob das nur mit seiner Hand war, denn dann ist es kein Abseits.
Und da kann jetzt Technik helfen?
Ja, und zwar um solche Entscheidungen zuverlässiger zu machen, setzt man schon seit einer ganzen Weile eben auf diese Technik. Bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird das aber nochmal weitergedreht mit der sogenannten halbautomatischen Abseitserkennung.
Klingt auf jeden Fall mal kompliziert. Also beim Abseits, da sehen wir dann in der Wiederholung immer diese Grafik. Also die Spieler sind dann Avatare und da wird da ganz genau angezeigt, wie viele Millimeter gefühlt im Abseits man war. Was braucht man dafür an Technik?
Das sind mehrere Systeme. Wenn es einmal darum geht, wo sich die Spieler befinden, nutzt man seit mehreren Jahren dieses optische Tracking.
Also Kameras?
Kameras, Hawkeye heißt eben das System. Und da sind in den Stadien mehr als ein Dutzend dieser Kameras installiert, die den Ball und die Spieler auf dem Feld erfassen. Mhm. Ein Computer kann aus diesen Bildinformationen die Position der Spieler errechnen. Außerdem kann der Computer durch Bildanalyse ermitteln, wo die Gelenke der Spieler sitzen. Okay. Also man bekommt dann so etwas wie ein virtuelles Skelett. Und über dieses Skelett kann man in Anführungsstrichen dann wieder eine Körperhülle ziehen. Also auf die Art und Weise existiert dann ein virtueller, dreidimensionaler Avatar vom Spieler.
Und der ist wirklich so hundertprozentig genau, wie man es dann in dieser Animation sieht?
Ja, bislang ist es so, dass das Standardhüllen sozusagen waren. Was in diesem Jahr neu ist, bei allen Spielern, die bei dieser WM spielen können, hat man einen Körperscan gemacht. Das heißt, die Avatare bekommen einen realistischeren Körperbau diesmal. Also zwischen einem schmalen Hemd, was da ja manchmal auch auf dem Platz ist, und einem Spieler mit einem richtig breiten Kreuz, gibt es jetzt auch wirklich einen sichtbaren Unterschied. Und das kann natürlich auch bei manchen Entscheidungen tatsächlich eine Rolle spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die FIFA die Daten ja außerdem dann auch mal irgendwann für Computerspiele nutzen wird.
Okay, dann weiß man also, wo sich in einer fraglichen Situation die Spieler auf dem Platz befunden haben und genau wie die Körperstellung war, sogar detaillierter als bislang, weil der Körper eben gescannt ist. Außer jemand hat kurz vor der WM dann noch zu- oder abgenommen. Und die Kameras, die sehen den Ball aber natürlich auch.
Ja, den erfasst das optische System natürlich ebenfalls, aber da passiert noch viel mehr, und zwar im Ball selbst. In dem steckt unter der Hülle eine kleine Sensoreinheit, das gab es auch schon bei der letzten WM in Katar.
Der Chip im Ball.
Der Chip im Ball, genau, das gab es auch schon in Katar und bei der EM in Deutschland vor 2 Jahren. Und diese Sensoreinheit misst Beschleunigung, dabei ist sie so empfindlich, dass sie sogar ein leichtes Antippen mit dem Finger registrieren kann. Außerdem erfasst das System die Orientierung des Balls, also zeigt der Sensor zum Beispiel nach oben oder zeigt er nach unten, wie schnell rotiert der Ball. Und diese Daten, die sendet die kleine Einheit im Ball 500 Mal pro Sekunde an Empfangsstationen.
In Echtzeit.
Das passiert in Echtzeit, und das heißt, man erfährt tatsächlich in Echtzeit, in welchem Moment zum Beispiel ein Spieler den Ball abspielt. Das lässt sich im besten Fall eben dann auf eine 500stel Sekunde genau registrieren. Und man nutzt die Funksignale vom Ball außerdem, um auch damit die Position des Balls auf dem Spielfeld nochmal zu bestimmen. Die Signale, die sind zu den Empfangsstationen im Stadion unterschiedlich lang unterwegs, und auch damit lässt sich errechnen, wo der Ball gerade genau ist.
Das erinnert so ein bisschen an die GPS-Ordnung, nur viel genauer, viel präziser. Und Sensoren und ein Sender im Ball, muss der Ball dann aufgeladen werden per USB-C?
Ja, nicht per USB-C, aber der Ball muss geladen werden. Man stöpselt ihn eben nicht an, sondern legt ihn in eine Ladeschale, und zwar mit dem Ballventil nach oben. Das habe ich mir nochmal von Adi das erklären lassen. Dann liegt die Sensoreinheit in der Schale und wird dort induktiv aufgeladen. Und wenn der Akku voll ist, reicht das für mehrere Stunden. Das heißt also, ein komplettes Spiel, selbst inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen, kann dieser Ball dann abdecken.
Okay, David, dann haben wir jetzt also jede Menge Informationen zu den Spielern, zu ihrer genauen Lage, mit Details der Körper und natürlich vom Ball. Was passiert da mit diesen ganzen Daten?
Ja, diese Daten müssen sinnvoll zusammengeführt werden. Jede Momentaufnahme vom Spielfeld, von der Stellung der Spieler, die bekommt einen exakten Zeitstempel. Und genauso sieht es mit den Daten aus, die der Ball sendet. Und wenn jetzt eine abseitsverdächtige Situation zum Beispiel entsteht, dann zeigen die Beschleunigungsdaten vom Ball, wann er abgespielt wurde. Und mit dieser Zeitinformation kann jetzt der Videoschiedsrichter den entsprechenden Spielmoment in den visuellen Daten dann anfahren, beziehungsweise eben in der Darstellung, die die Rechner daraus aufbereitet haben, und kann dann entscheiden, ist das wirklich abseits oder nicht? Da geht es ja manchmal nur um Zentimeter. Und wenn der Schiedsrichter auf dem Spielfeld seine Entscheidung getroffen hat, dann wird das Ganze visuell auch für die Zuschauer umgesetzt, mit einer dreidimensionalen Grafik und diesen Avataren und der berühmt-berüchtigten eingeblendeten Linie, damit wirklich jeder versteht, warum die Entscheidung so gefallen ist.
Wir wollen ja wissen, David, macht diese Technik den Fußball fairer, und diese technische Hilfe für die Schiedsrichter, Sensoren, Computer, ist es dann eindeutig, also ist es zuverlässig oder sagen wir mal perfekt, oder gibt es da auch Fehler?
Tatsächlich gibt es da durchaus Haken. Absolut perfekt und eindeutig ist die Sache nämlich nicht.
Warum kann sich?
Na, sie kann es gar nicht sein, denn bei jeder Messung gibt es Messfehler. Da gibt es Ungenauigkeiten, aber die Abseitsregeln sind halt so formuliert: bis zu einem bestimmten Punkt ist es kein Abseits, aber wenn der Spieler auch nur ein winziges Stück vor dem gegnerischen Spieler ist, dann ist es Abseits. Das kann weniger als der große C sein, den man da immer wieder als Beispiel hört. Aber damit gerät man in einen Bereich, der eben Messungenauigkeit betrifft. Martin Lames hat mir das an einem Beispiel erklärt. Der ist Professor für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der TU München gewesen. Inzwischen ist er emeritiert. Und Martin Lames hat mir vorgerechnet, die Kameras in den Stadien nehmen 50 Bilder pro Sekunde auf. Mhm. Jetzt kann man sich überlegen, wie schnell können die Spieler auf dem Rasen unterwegs sein?
Da kennt man ja Zahlen. Also wenn da mal jemand richtig absprintet, 35 km/h oder sogar noch schneller, ist ja da durchaus möglich.
Genau. Nehmen wir mal 36 km/h, damit lässt sich leichter rechnen, das entspricht nämlich genau 10 Metern pro Sekunde. In der 50. Sekunde zwischen zwei Bildern würde sich der Spieler 20 Zentimeter vorwärts bewegen. Wenn der Ball aber in diesem Zeitraum gespielt wird, dann hat man zwar einen auf 500stel Sekunden genauen Zeitpunkt, der Ball sendet das ja 500 Mal pro Sekunde, aber man kann diesem Zeitpunkt kein eindeutiges Bild zuordnen. Also es lässt sich nicht genau sagen, wo sich der Spieler oder zum Beispiel sein Fuß oder seine Schulter befunden hat. Man kann die Bewegungen dazwischen zwar interpolieren.
Also hochrechnen.
Genau, aber ob das der Realität entspricht, das weiß man einfach nicht.
Und weil man nicht genau weiß, was da dazwischen passiert.
Ja, das sind Abschätzungen. Aber ob das der Realität entspricht, das weiß man einfach nicht. Und da meint Martin Lames, diese Messungenauigkeit sollte in die Abseitsentscheidung des Videoschiedsrichters einfließen. Wenn also die Messungenauigkeit zum Beispiel 10 cm beträgt, es bei der Abseitsstellung aber um nur 2 cm geht, dann ist die Sicherheit, dass es tatsächlich Abseits war, zu gering. Und dann sollte die Entscheidung lauten, kein Abseits.
Das war ja jetzt mal an einem Beispiel gerechnet. Jetzt bei der WM 2026, David, wie groß sind denn die tatsächlichen Fehler?
Also von der FIFA gibt es da leider keine Angaben zu. Deshalb können wir uns nur auf die Abschätzung von Experten wie Martin Lames stützen. Aber fairnesshalber muss man natürlich auch sagen, selbst wenn die Technik mit gewissen Ungenauigkeiten arbeitet, sind diese Ungenauigkeiten oder Messfehler eben viel geringer als die Fehler, die ein Mensch macht, der dafür nur seine Augen hat. Die Technologie reduziert also die Fehler erheblich, auch wenn sie nicht vollständig ausschließen kann.
Okay, also viel genauer. Aber der Preis ist ja auch zum Beispiel, dass wir dann als Zuschauerinnen, Zuschauer doch immer relativ lang warten müssen auf diese Entscheidungen des Videoschiedsrichters.
Ja, aber da kommt dann wieder der Ball ins Spiel. Der sorgt nämlich dafür, dass er diesen genauen Zeitpunkt registriert, zu dem der Ball eben abgespielt wurde, dafür, dass der Videoschiedsrichter sehr viel schneller die entscheidenden Passagen in den Aufzeichnungen raussuchen kann und dann beurteilen kann. Das heißt, das Warten auf die Entscheidung des Videoschiedsrichters und eben, dass er das weitergibt an den Schiedsrichter, diese Wartezeit, die wird viel kürzer durch eben die Technik.
Können wir ja bei den aktuellen Spielen dann immer beobachten, ob es wirklich viel kürzer wird. Bei all der Technik, David, irgendwie bleibt ja trotzdem immer die Frage, wie perfekt, wie genau, wie objektiv wollen wir diese Entscheidungen überhaupt haben? Weil es ist ja immer noch Fußball, ein Spiel mit Emotionen.
Ja, und genau deswegen diskutieren die Fans da ja auch zum Teil heftig drüber. Also mal ganz unabhängig von der WM. Für die Vereine geht es natürlich heute teilweise um riesige Summen, etwa in der Champions League. Ne? Und da kann man natürlich verstehen, wenn die Vereine Wert darauf legen, dass menschliche Ungenauigkeiten eine möglichst geringe Rolle bei den Schiedsrichterentscheidungen auf dem Platz spielen. Auf der anderen Seite die ganzen technischen Systeme, die dafür sorgen, dass ein Videoschiedsrichter doch eingreifen kann, die bremsen natürlich das Spiel durch die Unterbrechung, auch wenn die kürzer geworden sind. Und dieses Warten auf eine Entscheidung, das bleibt und das sorgt dafür, naja, dass die Emotionen dann vielleicht auch ein bisschen gebremst sind, dass sich die Fans erstmal zurückhalten. Und da sind wir natürlich an einem ganz grundsätzlichen Punkt. Bei einem Fußballspiel geht es hoch emotional zu und dafür können einfach auch Fehlentscheidungen sorgen. Wenn man jetzt versucht, diese Fehlentscheidung vollständig aus einem Spiel rauszunehmen, dann leidet darunter vielleicht genau das, was beim Fußball ganz zentral für die Fans ist.
Da bleibt uns, David, trotzdem die Hoffnung auf ein paar emotionale Momente bei der WM. Ich bin gespannt, ob die dann auch trotz aller Technik wegen umstrittener Schiedsrichterentscheidungen entstehen. Du hast absolut recht, das gehört einfach zum Fußball dazu. Danke, David, dass du uns von der Technik rund um den Ball erzählt hast. Und ich werde auf jeden Fall auf diese Ladestation achten, auf der der Ball dann vor dem Anstoß liegt.
Boah, ob man die im Stadion sieht, das weiß ich nicht. Aber ich habe gerne was erzählt darüber.
Mehr Infos zum Thema findet ihr in den Shownotes und alles rund um die WM findet ihr in ARD Sounds. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Ich bin Stefan Geier und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Die Kollegen vom Podcast Seelenfänger, die haben eine neue Staffel gemacht. Seelenfänger kennt ihr vielleicht, Podcast über Sekten, über esoterische Gemeinschaften. Und diesmal geht es um eine Gruppe, die hat die Wurzeln in Südafrika. Quasi Sambatu heißen die, hatte ich vorher noch nie gehört, ist eine offenbar sehr gefährliche Glaubensrichtung. Und es lohnt sich wirklich reinzuhören in diese neue Staffel. Holy Hell findet ihr in ARD Sounds. Seelenfänger, Holy Hell. Bis zum nächsten Mal.